Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch ein bisschen was zum Lobbyregister erzählen. Genauer gesagt, Lobbyregister 101. Wer will eigentlich was von der Bundespolitik? Das ist seit ein paar Jahren im Internet abrufbar. Es gibt nämlich ein Lobbyregister. Ich selbst beschäftige mich schon eine ganze Weile mit offenen Daten. Ich bin Julia, ich habe das ziemlich viel ehrenamtlich gemacht, bekomme mittlerweile Geld dafür, weil ich als Datenjournalistin arbeite. Das heißt, auch da bin ich immer wieder mit Daten befasst. Aber vor allem interessiert mich immer noch dieses, wie können wir eigentlich alle gucken, was in der Politik so passiert, also alles, was von uns demokratisch gewählt uns vertreten soll, funktioniert das denn tatsächlich auch? Und das Lobbyregister finde ich dafür eine ganz spannende Möglichkeit und dachte, vielleicht sollte man das hier mal vorstellen, weil das so ein paar Vorzüge hat. Ich sage nur JSON und Maschinenlesbarkeit, was man sonst echt nicht oft in deutschen Verwaltungen und Behörden findet. Vielleicht erstmal vorweg, warum sollte uns das eigentlich beschäftigen? Ist Lobbyismus böse? Die Antwort darauf ist ein ziemlich klares Nein. Es wäre aus meiner Sicht ziemlich schlimm, wenn PolitikerInnen und Politiker machen würden, was sie wollen und gar keinen Kontakt zu den Menschen haben, für die sie Gesetze zum Beispiel machen. Das heißt, es ist total wichtig, dass sie in Kontakt sind. Die Frage ist nur, wer hat eigentlich Ressourcen? Also wer hat Zeit und wer hat Geld, um genau die eigenen Interessen zu vertreten oder auch die Interessen von einer ganzen Gruppe. Und deswegen ist es für uns umso relevanter zu schauen, wer hat denn die Möglichkeiten und wer nimmt sie auch wahr. Dazu eins vorweg, wenn man an Lobbyregister und Transparenz denkt, dann denkt man vielleicht daran, wer trifft sich wann mit welchen PolitikerInnen, wer spricht wann mit wem wo. Das ist alles nicht verzeichnet. Also wir haben in dem Lobbyregister des Deutschen Bundestags keine genaueren Termine, die wahrgenommen werden. Was wir stattdessen haben, ist eine Übersicht vor allem von Organisationen, die sich engagieren, also die sich einbringen in politische Prozesse, die für Interessen eintreten und in welchem Umfang sie das tun, vor allem in finanziellen Mitteln. Und da springt dann doch so ein bisschen mein journalistisch geprägtes Hirn im Hinterkopf an und sagt, follow the money, also wo fließt eigentlich das Geld hin? Und ich finde, das kann man damit ganz gut nachvollziehen. Vielleicht einmal kurz, warum ich sage, seit ein paar Jahren. Das gibt es noch gar nicht so lange. Die erste Version des Lobbyregistergesetzes, also der rechtlichen Grundlage, ist 2021 beschlossen worden und dann im Januar 2022 in Kraft getreten. Und die ganze Geschichte wurde nochmal aktualisiert, sodass dann eine zweite Version rauskam, und zwar 2024. Und damit gibt es jetzt nochmal mehr Informationen und noch mehr Maschinenlesbarkeit, weshalb ich da nochmal von einer ganz anderen, nämlich technischen Perspektive drauf gestolpert bin und dachte, das ist eine interessante Sache. Dieses Gesetz ist erstmal relativ überschaubar, umfasst so 9 DIN A4 Seiten und da steht im Prinzip grob gesagt drin, alle, die irgendwie Interessenvertretung machen im Bundestag und da rein wollen, also vor allem diesen Zugang bekommen wollen, die müssen sich eben eintragen. Es gibt aber auch größere Ausnahmen, zum Beispiel Parteien, Jugendorganisationen von Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, auch das wurde vielfach kritisiert. Das heißt, natürlich ist es cool, dass es so ein Gesetz gibt, aber es ist eben nicht nur cool, sondern es ist immer auch die Frage, braucht man nicht eigentlich mehr? Reicht das für die Transparenz? Müsste es nicht noch spezifischer und noch konkreter sein? Da wurde auch immer wieder groß drüber berichtet. Seit es eigentlich so mit den größeren Diskussionen zum aktuellen Gesetz losging, also so 2020, hier mal ein Beispiel vom Spiegel ein Artikel zum geplanten Lobbyregister damals noch, was laut Kritikern mangelhaft war. Die Tagesschau berichtet immer wieder darüber, auch über die verschiedenen Zwischenstände, und diese Zwischenstände herausgegeben werden vor allem von Lobby Control. Da gibt es Timo Lange und Aurel Eschmann, die sich sehr stark damit beschäftigen und versuchen, das zu begleiten, die aber vor allem den Frontend-Zugang haben, und da komme ich auch nochmal genauer drauf zurück, dass technisch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr möglich wäre, als wenn man so als normaler Nutzer den Einblick hat. Trotzdem sind das alle Sachen, die schon sehr gut so beschreiben, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wer sich dafür interessiert, auf jeden Fall vielleicht hier einmal von rechts anfangen. Bei Lobby Control sieht man natürlich das Tiefgehendste, aber auch immer so ein bisschen die Augen offen halten, was sonst so veröffentlicht wird. Vielleicht einmal kurz zur Benutzung. Ich habe so viel davon geredet, naja, Gesetz, okay, cool. Grundsätzlich hat das Lobbyregister relativ viele Zugangsmöglichkeiten, also viele Gesichter. Ich würde so drei unterscheiden und die einmal kurz vorstellen. Was kann man eigentlich damit machen? Die erste Sache ist ganz klassisch Web-Oberfläche. Klar, wenn ich sage Bundesregierung und Verwaltung, dann ist es klar, irgendwo im Internet wird es schon eine Webseite geben. Die sieht in dem Fall jetzt so aus. Lobbyregister.bundestag.de ist öffentlich zugänglich, gibt es so einen Suchschlitz, wie ich gelernt habe. Das heißt, ich kann da alles reinschreiben. Ich habe aber auch eine ausgefeiltere Expertensuche, wo ich nochmal genauere Unterteilungen vornehmen kann. Aber ich habe eben vor allem diese Oberfläche. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wo ich jetzt nicht so nur Sachen suchen muss, sondern oft ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem größeren Umfang mit Daten gearbeitet habt. Ich habe immer wieder verschiedene Fragen, wo ich denke, was heißt das denn genau? Was steht denn hier? Oder ist das nicht auch ein Fehler? Und da muss ich sagen, gibt es auch tatsächlich einen ganz guten persönlichen Kontaktweg. Es gibt eine Hotline, die eigentlich jeden Tag erreichbar ist, wo ich auch schon ein paar Fragen gestellt habe. Die sind sehr freundlich, was mich auch immer wieder freut, Kontakt zu haben, der sehr gut zugänglich ist. Aber es gibt eben auch noch eine Sache, die so ein bisschen über das fast schon hinausgeht, was rein rechtlich so bereitgestellt werden muss. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass man ein Benachrichtigungskonto sich einrichten kann. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich kann vielleicht jetzt irgendwie, betrifft wahrscheinlich nicht so viele im Raum, aber ich kann vielleicht nicht programmieren und mir mein eigenes Monitoring oder so machen, aber ich würde immer gerne informiert werden, wenn sich irgendwas ändert in der großen Lobbywelt da draußen. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier so ein Nutzerkonto einzurichten und bekomme dann zum Beispiel für ausgewählte Organisationen regelmäßig Benachrichtigungen. Und man kann das so machen, dass man sich da anmeldet mit irgendeiner Mailadresse, geht auch anonym, also obwohl es irgendwie jetzt auf der Seite des Bundestags ist, kann man da jede Mailadresse angeben und kann dann eben sich so ein Konto anlegen, kann dann auf die Seiten gehen und auf einmal sieht man ein bisschen mehr, als man vorher gesehen hat. Und zwar ist hier, da ist so ein kleines Lesezeichen, auf einmal was aufploppt, da kann man so draufklicken und dann kann man sich das speichern und kann in Zukunft immer wieder benachrichtigt werden, wenn man zum Beispiel informiert werden möchte, was der Chaos Computer Club in Zukunft für Lobbyvorhaben dort verzeichnet. Und kann das so in einer ziemlich großen Auswahl machen, von täglich bis vierteljährlich. Also finde ich ein relativ niedrigschwelliges Angebot für dieses Register, was doch ganz schön umfangreich ist. Man kann sich bis zu 150 Einträge speichern. Ist ehrlich gesagt so eine Sache, die ich ganz nett finde, aber wo ich denke, ach, alles, wo ich regelmäßig irgendwie rumklicken muss, finde ich trotzdem ein bisschen nervig. Und deswegen gibt es vor allem auch, interessant, Möglichkeit Nummer 3. Dieses dritte Gesicht, das sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Und zwar ist das eine API, die man auch relativ simpel ausprobieren kann. Man muss sich einmal autorisieren. Es gibt auf der Webseite so ein Token, den kann ich hier eingeben und dann kann ich schon mal anfangen rumzuspielen. Jedenfalls, also hier gebe ich einmal den API-Key ein, der, wie gesagt, steht auf der Webseite, ist für alle der gleiche, kann man sich da einfach raussuchen. Dann kann man zum Beispiel so eine Beispielabfrage ausführen, oh, ich interessiere mich für alle Registereinträge zum Thema Energie. Ich habe das mehrfach versucht, ich habe es mit verschiedenen Rechnern versucht, ich habe es wirklich versucht, alle Browser und alle Tabs und alles zu schließen, um es nochmal zu versuchen. Bei mir ist es leider immer gecrashed. Ich glaube, dass da doch ganz schön viel dahinter liegt und das ist der Punkt, wo ich dann dachte, okay, ich mache das alles mit Programmcode und hoffe, dass das nicht nur im Browser ausgeführt werden muss. Vielleicht sind meine Einstellungen schlecht, vielleicht ist einfach doch ganz schön viel. Wenn man sich nämlich mal weiter anschaut, was eigentlich dahinter steckt, dann wird auch klar, warum das so sein könnte. Das heißt also, ich habe irgendwie dann so ein bisschen Python geschrieben und dachte so, naja gut, also kann ja nicht so schwer sein, ich nehme jetzt mal so eine leere Abfrage von den Registereinträgen, weil was will ich erstmal nur mit Energie, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann will ich bitte direkt alles. Ich gebe einmal den API-Key an, ich schicke einfach mit Request einen einfachen Request und kann mir dann hier unten eine JSON-Datei öffnen und es da einfach reinschreiben. Und dann habe ich eine relativ umfangreiche Datei und merke erstmal, ach so, okay, das ist schon gar nicht so wenig Zeilen. Ich habe so jetzt 30.000 Zeilen, nur mal so für ein schnelles Ausprobieren. Und außerdem sehe ich oben in der Abfrage, aha, da ist sowas wie Cursor, Result Count und Total Result Count. Und der Result Count mit 100 ist deutlich niedriger als der Total Result Count mit 7220. Ich weiß nicht, ob so Cursor allgemein bekannt sind. Ich stolper da immer wieder drüber, weil ich immer wieder relativ viel wissen möchte und relativ große Abfragen starte. Das Ding funktioniert so, dass ich oben so einen relativ langen String habe, der mir angezeigt wird. Und der wird quasi, den kann ich wieder mitschicken und dann bekomme ich sozusagen die nächste Seite angezeigt. Also dann nicht die ersten 100, sondern die zweiten 100. Und so kann ich einmal durchiterieren und mir alle Sachen einmal abspeichern. Das heißt, ich ziehe mir einmal aus diesem JSON den Cursor raus, mache dann diese Schleife und schreibe das erstmal vielleicht in einzelne Dateien, weil ich ja schon weiß, die eine Datei könnte ganz schön groß werden und dann habe ich damit wieder Stress. Also einmal alles in einzelne Dateien und am Ende kommt raus, ich habe 73 JSON-Dateien abgespeichert, die ganz schön umfangreich sind. Und wenn ich nämlich halt immer noch sage, so yo, ich finde jetzt raus, also wir haben hier oben einmal diesen Header mit diesem Cursor und so weiter und das, was mich eigentlich interessiert, steht ein Stückchen weiter unten, nämlich bei den Results. Und wenn ich mir diese Ergebnisse anschaue und sage so, okay, gib mir doch einfach nur mal, das ist auch in der Liste da drin, gib mir doch bitte einfach nur einmal alle Results und printe die mal. Dann mache ich das so und der Rechner fängt auch an und die ersten paar gehen und dann wird es doch wieder ganz schön langsam und ich merke, ach, auch hier scheint es irgendwie ganz schön groß zu sein. Und ich denke mir so, hä, ist doch erstmal überschaubar, wenn ich das nur oben sehe. Und das ist so eine Sache, über die ich immer wieder stolpere, wenn ich so über sehr random Datensätze stolpere, die mir ja meistens irgendwie hingeworfen werden. Klar habe ich oft so eine Dokumentation, so gute 100 PDF-Seiten, wo Sachen drin stehen. Ich habe auch oft eine technische Validierungsmöglichkeit im Rahmen von so einer Schema-JSON. Aber wirklich viel weiterhelfen tut mir das an dem Punkt nicht, weil dann kommt nämlich raus so, ach so, das, was eigentlich spannend ist, ist das, was dort drin steckt an natürlich sprachlichem Text. Und wenn man sich das mal anschaut, was in jedem einzelnen Beitrag so drin ist, habe ich einfach mal so einen geöffnet, dann sind da halt mal so locker 50 DIN A4 Seiten drin. Dann verstehe ich auch, wenn mein Programm jetzt versucht, die Sachen trotzdem natürlich zu kürzen, aber trotzdem irgendwie zu printen, kann ein bisschen nervig sein. Deswegen ist meine Herangehensweise dann oft, wenn ich jetzt diesen komplexen Header, diese komplexe Header-Struktur habe und ich habe diese Results, die mich interessieren, dann will ich ja eigentlich auf jeden einzelnen Eintrag möglichst niedrigschwellig und rechenleistungsarm zugreifen. Das ist der Punkt, wo ich dann meistens anfange, so eine JSON-L-Datei zu schreiben, also eine die einzelnen JSON-Objekte jeweils auf eine Zeile, weil ich dann nämlich die Möglichkeit habe, dass ich gar nicht mehr irgendwie da Sachen rausziehen und rausparsen muss, sondern ich kann einfach sagen, nimm mal die erste Zeile und dann kann ich mir den ersten Eintrag angucken. Also habe ich das irgendwie gemacht, habe dann irgendwie geschaut, habe das dann mir angeguckt, dann kam halt so eine JSON-Datei mit 300 MB raus und irgendwie 323 Millionen Zeichen und wenn man das so leicht umrechnet, dann kommt man auf ungefähr 102.000 DIN A4 Seiten. Also oben das relativ genaue Stand letzte Woche und unten dann so ein bisschen das Gerundete, dass man sich nochmal vorstellen kann, was da alles drin steckt und dann versteht man auch, ah ja, warum ist jetzt der ganze Bums so langsam? So, jetzt sitze ich davor und denke mir so, yay, ein Haufen Daten, cool. Und jetzt, was steckt da irgendwie drin? Vielleicht sollte man es besser so sagen, es ist ja schon super spannend. Also es ist vielleicht weniger ein Haufen als vielmehr ein großer Berg, durch den ich mich trotzdem irgendwie durchgraben muss. Und ich war dann auch irgendwann an einem Punkt relativ verzweifelt und dachte, okay, es sind unfassbar viele Keys, die sind unfassbar viel verschachtelt und es ist voll schön, dass es auch so Web-Oberflächen dafür gibt. Da kann man sich dann nur durchklicken und durchklicken und durchklicken und am Ende ist man so stark verschachtelt, dass man die Keys gar nicht mehr lesen kann, weil sie so stark abgekürzt werden. Das heißt, ja, ich finde technisch ist JSON voll das coole Format. Wenn ich mich aber inhaltlich mit was beschäftige, ist halt doch am Ende wieder Handarbeit gefragt. Und deswegen bin ich einmal durchgegangen und habe mir angeschaut, welche Keys könnten denn interessant sein. Und dachte, okay, ich probiere mir das irgendwie einmal ausgeben zu lassen, habe dann so ein interessantes Tool gefunden, was das auch so untereinander anzeigen kann und auch nochmal Baumstrukturen. Und dann hat es so angezeigt, Komplexität 100 von 100. Und dann wusste ich, warum es vielleicht gar nicht so leicht ist. Es geht aber relativ überschaubar los. Ganz am Anfang gibt es eine ID zur Zuordnung. Also yay, eine ID und die funktioniert auch, also nicht fünf wie bei den Bundestagsabgeordneten, sondern genau eine Registernummer, die aber noch ergänzt wird durch, genau, die findet man hier oben. Also ich schaue erst einmal in den Entry Details Bereich und da ist eben diese Registereintragsnummer drin. Und dann habe ich aber eben auch noch eine zusätzliche Sache und zwar die Register Entry ID, also die ID des Eintrags von diesem Registereintrag. Weil auch da gibt es so ein bisschen Versionierung, das heißt, die Sachen werden halt aktualisiert und in dem Moment, wo es eine neue Version gibt, gibt es auch eine neue URL, unter der ich das abrufen kann. Und das heißt, meine URL setzt sich zusammen aus der Registernummer und der ID des Eintrags von diesem Registereintrag. Das heißt, es ist ganz klug, wenn ich mir das einmal so anschaue, dass ich mir das vielleicht einmal mit rausziehe. So, der nächste interessante Schlüssel oder generell der nächste Schlüssel, wo ich mal ein bisschen gucken muss, ist da was interessant bei, sind die Account Details. Also, wer steckt eigentlich dahinter? Ich sehe hier erstmal, ist es jemand, der noch aktiv Lobbyismus betreibt. Ich sehe verschiedene Zeitranges, ich sehe verschiedene Versionen, ich sehe verschiedene Gesetzgebungen. Also ist es auf 24 oder wie ich meinte, 21 beziehungsweise 22 bezogen. Es ist also alles sehr, sehr viel. Wenn es mir nur darum geht, erstmal so ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen, was ist eigentlich drin in diesem Lobbyregister, schaue ich mir vielleicht sehr spezifisch an, was sind Keys, die mir zu einer bestimmten Frage eine Antwort geben können? In dem Moment interessiert mich zum Beispiel vielleicht sowas wie, oh, da steht irgendwas zu Account has Codex Violations. Also ist die Frage, sind Regelverstöße bekannt? Das ist relativ konkret, weil hier merke ich halt so, wenn ich viele Daten habe, klar kann mir das an einem bestimmten Punkt weiterhelfen, aber an dem Punkt bin ich halt noch gar nicht. Deswegen gucke ich mir erstmal die Regelverstöße an. Und denke mir so, interessant. Also von meinen, die allermeisten sind okay. 7219, da wurde nichts beanstandet, einer aber schon. Interessant, warum denn? Dann gucke ich mir das an und sehe Mobil in Deutschland e.V. und dann ist tatsächlich das direkt auf der Web-Oberfläche des Registereintrags sehe ich schon, was das Problem war, nämlich ein Verstoß gegen Ziffer 8 des Verhaltenskodex, veröffentlicht am 4.12.2024. So, was genau heißt das? Es gibt das Lobbyregistergesetz, wo die Sachen eben grundsätzlich festgehalten sind, wie das Ganze zu funktionieren hat. Und dazu gibt es begleitend einen Verhaltenskodex. Und da steht eben drin, dass man bestimmte Regeln einhalten soll. Ich glaube, ich mache das jetzt gar nicht so im Detail. Aber genau, hier war eben das Problem, dass nicht korrekt zugeordnet wird, welche Verhältnisse es hinsichtlich der Interessensvertretung gibt. Mal ganz leicht gesagt. Ist auch alles verlinkt, wer sich das genauer angucken möchte. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Wir machen ja nur das 101. Einmal der grobe Überblick und die Tiefen dann mehr. Was aber auch noch vielleicht ein spannender Punkt an der Stelle ist, es gibt dazu noch Bußgeldleitlinien, also wo genau drin steht, wie viel es denn kostet, wenn man gegen was verstößt. Wenn man zum Beispiel sich nicht einträgt, nicht vollständig einträgt, zu spät aktualisiert. Ist ein relativ umfangreicher Katalog, der dahinterlegt ist. Das Schmerzhafteste ist aber vermutlich, dass im Zweifel Institutionen und Personen, die Interessenvertretung betreiben und sich nicht korrekt im Lobbyregister eintragen, der Zugang zum Bundestag verweigert werden kann. Und das ist nicht nur das Reichstagsgebäude, was man so kennt, sondern der Bundestag so mit allen seinen Liegenschaften ist ja deutlich umfangreicher. Und das ist dann zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man da einfach nicht mehr reinkommt. Wird dann im Zweifel auch ausgeschlossen für öffentliche Ausschussanhörungen, Ordnungswidrigkeiten. Das ist aber bisher alles eher auf Papier. Und wie gesagt, diesen einen Verstoß habe ich einmal gefunden. So, dann gehen wir weiter durch die Schlüssel durch. Lobbyist Identity. Was hält das für uns noch bereit? Da sind ziemlich viele spannende Unterpunkte, weil logischerweise ist das eigentlich der Kern dessen, was interessant sein könnte, nämlich welchen Eintrag geht es denn da eigentlich? Gehen wir doch die einzelnen Sachen so ein bisschen langsamer durch. Wir haben hier einmal die Frage danach, welchen Organisationstyp hat eigentlich die Lobbyvertretung? Also einmal kurz geschaut, was heißt das? Organisation kann sein, also Organization oder Natural. Also bin ich eine Institution und dann eben nur eine juristische Person oder bin ich tatsächlich eine natürliche Person, also ein einzelner Mensch? Und auch da ist, würde ich sagen, das Verhältnis relativ klar. Natürliche Person ist nur ein Bruchteil im Vergleich zu Organisationen. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man auch, dass das Allermeiste eben in diesem Bereich juristische Personen sind. So, man kann es noch mal weiter runterbrechen und das meinte ich mit, das lohnt sich, wenn man mit so einem Register irgendwie anfängt oder sich generell für etwas interessiert, möglichst genau seine Fragen zu formulieren, weil man kann da auch ganz schön gut drin verloren gehen. Und wenn man sich jetzt alleine anschaut, wir haben hier also drei Kategorien, die anzeigen, um was geht's eigentlich. Einmal diese Identity grundsätzlich, also die Unterscheidung natürliche Person, Organisation, dann die genaue Rechtsform und dann eben nochmal die, also der Rechtsformtyp und dann nochmal die genaue Rechtsform. Also ist es ein eingetragener Verein, ist es eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und so weiter und so fort. Man kann es also immer weiter runterbrechen und ich fand dann nochmal spannend zu gucken, okay, ich habe auch die genauen Adressen, auch da kann man bestimmt noch tausend andere Sachen sich angucken, zum Beispiel, welche anderen Organisationen sind an der gleichen Adresse, ist ja auch eine beliebte Sache zum Thema Briefkastenzusammenschlüsse, wer hängt da noch alles dran? Ich dachte, hier für einen einfachen Einblick reicht es ja vielleicht erstmal, sich so einen Überblick zu verschaffen, von wo aus wird denn die Interessenvertretung betrieben, welche Stadt ist hier hinterlegt. Und hier haben wir eben mit deutlichem Abstand Berlin, aber auch München, Hamburg, dann Bonn, klar, Köln, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover und Frankfurt. Und ich finde, das ist eine Sache, die sehr schön zeigt, da sind jetzt nicht unbedingt weltbewegende Erkenntnisse drin. Da sind vor allem viele Sachen hinterlegt, auch viele Fragen, die man sich vielleicht beantworten kann, aber eben auch nochmal so ein paar Hinweise. Und ich finde, solche Transparenz-Tools sind vor allem dann sehr hilfreich, wenn sie so ein bisschen wirken wie eine Lupe. Also, dass ich Sachen, die ich eh schon weiß, aber irgendwie vielleicht gerade nicht so im Fokus habe, dass ich die nochmal vergrößern und hervorholen kann. Natürlich macht das total Sinn, dass hier in dem Fall Bonn vor Köln steht. Klar, wenn man sich anguckt, wo auch heute noch welche Ministerien sitzen, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Kann ja aber durchaus in manchen Bereichen nochmal eine spannende Zusatzerkenntnis oder Info sein, wenn man merkt, da ist ja auch Bonn noch von Relevanz, als ein Beispiel. Ein anderes Kriterium ist, es gibt zum Beispiel eine extra Hauptstadtrepräsentanz, auch das wird extra abgefragt, haben viele nicht unbedingt, was natürlich in Kombination damit, dass die allermeisten ihr Büro halt doch in Berlin haben, natürlich auch man sehr mit Vorsicht genießen muss, aber andere haben dann zum Beispiel extra nochmal eine Hauptstadtrepräsentanz angegeben. Das heißt, auch da kann man wieder gucken, wer ist eigentlich alleine da. Also man kommt sehr schnell, sehr tief von Hölzchen aufs Stöckchen und ich habe versucht, das bewusst an der Oberfläche zu halten, um erstmal einen Überblick zu geben. Ich glaube aber, da ist noch sehr viel mehr möglich, um sich besser damit zu beschäftigen, wie funktioniert eigentlich Interessenvertretung auf dieser Ebene in Deutschland. So, das heißt also, wir können einfach noch einmal kurz drauf gucken, was es auch noch gibt, was ich jetzt so ein bisschen übersprungen habe. Es sind nämlich sehr viele Listen dabei und ich dachte so, die Frage ist halt so, wie viele Repräsentanten gibt es eigentlich, wie viele beauftragte Personen gibt es und es sind unfassbar lange Namenslisten. Das heißt, auch da macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, sich erstmal die durchzuzählen und zu gucken, wer hat eigentlich wie viele und wie viele Mitgliedschaften gibt es auch. Überspringe ich jetzt an der Stelle aber so ein bisschen und würde stattdessen sagen, wir gucken mal in eine in einen Eintrag so ein bisschen genauer rein zum Thema so, welche Aktivitäten sind eigentlich hinterlegt? Ah nee, okay. So, wir gehen einfach die Keys weiter durch. Activities and Interests ist die nächste Sache, das ist eigentlich der Punkt. Was hier interessant ist, sind die zwei Sachen, nämlich einmal das eigene Interesse im Vergleich zu einem Auftrag. Auch das kann ja sehr auseinanderfallen. Ganz viele Beratungsunternehmen, ganz viele auch teilweise Einzelakteure sind im Auftrag von anderen unterwegs. Und natürlich die Frage ist, welche Interessensgebiete gibt es denn? Das kann eine massiv große Liste sein. Es gibt aber auch noch, dass man das natürlich sprachlich ausschreiben muss. So. Dann die Frage, wie viele Beschäftigte sind eigentlich in der Interessenvertretung aktiv? Hier gibt es den schönen Eintrag, schön, weil er relativ konkret und sehr klein ist und eben nicht so ausfasert, mit FTE, also Employee, FTE, Vollzeitäquivalente, Fulltime Equivalents. Und das ist ganz spannend, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man nämlich eine relativ große Bandbreite. Ich habe versucht, das so als Histogramm zu plotten, da hat man exakt gar nichts gesehen, weil die allermeisten sich in einem sehr kleinen Bereich befinden, so 1 bis 5 Leute. Und dann gibt es welche, die haben irgendwie so 1000 angegeben. Turns out, das ist ein Fehler, der ist mittlerweile, soweit ich weiß, auch korrigiert. Ich habe das jetzt trotzdem einmal von letzter Woche irgendwie noch drin gelassen, weil ich finde, das zeigt auch nochmal so eine ganz wichtige Sache, das sind Daten. Und wir Menschen gehen oft davon aus, yay, Daten sind irgendwie Fakten, sind irgendwie Realität, stimmt. Das ist natürlich mitnichten so, sondern das sind eingetragene Informationen von den Interessensvertretern, von den Menschen, die Interessen vertreten wollen, selbst. Und dann kommt eben auch sowas zustande, wie dass da ein Unternehmen drin steht mit 1000 Mitarbeitenden. Die habe ich tatsächlich per E-Mail angeschrieben. Die haben mir auch super schnell geantwortet und meinen, oh nein, auf gar keinen Fall haben wir so viele Leute, die Interessenvertretung machen. Das muss ein Fehler sein. Genauso, was ich sehr spannend fand, bei den verschiedenen Jugendherbergsverbänden, die hier drin stehen. Auch das sind nicht die Leute, die Lobbyarbeit machen, sondern das ist das Maximum, also sogar der Peak, der für die arbeitet. Auch die haben mir sehr schnell geantwortet. Aber das meine ich mit, manchmal ist es halt immer ganz sinnvoll, nicht nur auf die Daten zu schauen, sondern auch so ein bisschen in den Dialog zu gehen und zu fragen, stimmt das denn eigentlich? Und genau das ist halt aber so ein bisschen der Punkt, wo man auch immer wieder aufpassen muss bei der ganzen Geschichte, gerade wenn man sich das so im Überblick anschaut und einmal durch alle Einträge durchgeht, dass es da eben durchaus auch Ausreißer geben kann, die so nicht ganz korrekt sind. Genau, dann die nächste Frage, so finanzielle Ausgaben ist so eine Sache, natürlich ist es jetzt hier leicht zu sagen, oh, was sind denn die Minimalwerte und die Maximalwerte, in welchen Bereichen bewegt sich die ganze Geschichte, und wenn ich dann aber merke, naja, es wird auch ganz schön schnell wieder ganz schön komplex, dann ist es gar nicht so schlecht, sich eine Sache zu überlegen, die mich interessiert. In diesem Fall finde ich interessanter weniger das From, weil das ist jetzt ziemlich nach oben offen. Wenn ich aber einen To-Wert hier drin habe, also bis wohin gibt es finanzielle Ausgaben, dann kann ich die Frage stellen, was ist denn so der Maximalwert sozusagen der Höhe der Lobbyausgaben? Kann mir das auch einmal plotten? Und habe da nicht drin, wer es ist. Schade, könnt ihr alleine ausprobieren. Nee, hier ist es drin. Aber warum ist es dann da oben drüber? Sorry, da ist es einfach verrutscht. Also hier die Tabelle unten gehört zu der Grafik noch dazu. Das heißt, wir können uns hier anschauen, der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft steht hier tatsächlich ganz oben mit 15,3 Millionen Ausgaben als Obergrenze sozusagen. Genau. Dann kann ich mir weiter durchschauen. Jetzt, wie gesagt, gehört der Code zu der nächsten Folie. Also hier ist quasi der JSON-Eintrag zu den öffentlichen Zuschüssen, also gab es welche. Das ist in vielen Bereichen gar nicht unbedingt so. Auch hier habe ich wieder eine Liste drin. Auch da kann ich wieder sehr viel tiefer graben und sehr viel genauer gucken, worum geht es eigentlich. Ich kann mir anschauen, wer hat eigentlich Spendengelder bekommen, also bis zu welcher Höhe gab es Spenden. Ich kann mir anschauen, ob es Einzelspender gab, also wer sind eigentlich die Einzelspender, die am meisten ausgeben. Und ich kann mir anschauen, wer steckt eigentlich in den meisten Projekten mit drin? Hier ist gezielt die Rede von regulatorischen Projekten, Also nicht nur Gesetzgebungsverfahren im engeren Sinne, sondern alles, was irgendwie anfällt. Da sind ja auch noch Verordnungen, EU, verschiedenste Bereiche, wo natürlich auch Deutschland immer wieder eine Rolle spielt und auch der Bundestag eine Rolle spielt. Und wenn man sich da anschaut, wie viele regulatorische Projekte gibt es denn, ist tatsächlich auf Platz 1 der Bitkom e.V. Und danach geht es weiter mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Wir haben die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., die sich offensichtlich mit 154 regulatorischen Projekten für sehr viel interessiert und an sehr vielen Vorhaben die eigenen Interessen einbringen möchte. Und sonst Industrieanwälte, chemische Industrie, die Verbraucherzentrale, auch der Bundesverband relativ weit oben, aber eben auch der Naturschutzbund Deutschland, also NABU. Und auch das ist wieder so eine Sache, klar kann man sagen, ja okay, Bitkom, sind die irgendwie besonders aktiv, wir haben gestern auch schon mal kurz drüber gesprochen, ist relativ klar, auch da wieder, es gibt einfach im digitalen Bereich eine ganz große Bandbreite an Vorhaben, die gerade umgesetzt werden oder in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden. Und dann ist man natürlich auch als ein sehr umtriebiger Verein wie der Bitkom eben an vielen Bereichen beteiligt. Was außerdem noch drin steht, sind die Verträge, also wer hat eigentlich, wer ist, handelt sozusagen auf vertraglicher Grundlage und ist beauftragt, etwas zu tun. Und was auch noch ein sehr großer Block ist, wo wir jetzt einmal so ein bisschen durchgerast sind durch alles, was man irgendwie zählen kann, wo man gucken kann, wie gibt es da Verteilungen, sind Texte. Ich hatte das schon einmal kurz angesprochen. Das ist ein sehr umfangreiches JSON mit natürlich sprachlichen Texten, darin auch. Das erlebe ich als sehr ungewöhnlich. Was steht da zum Beispiel drin? Auf der einen Seite gibt es da sowas wie zum Beispiel, was macht eigentlich dieser CCC e.V., wenn sie Interessenvertretung betreiben? Das ist eine relativ kurze Abhandlung und sehr konkret. Und wenn man das mal vergleicht, das geht auch deutlich länger. Das heißt also, das ist ein Freitextfeld, wo die verschiedenen Lobbyorganisationen für sich reinschreiben und definieren und veröffentlichen können und damit transparent machen, was sie eigentlich wollen. Genau, ich glaube, ich muss das jetzt nicht alles durchlesen. Es ging mir vor allem um den Größenvergleich, um einmal zu zeigen, da steht also ziemlich viel noch zusätzlich drin. Falls man also auch mal so eine Organisation hat, die man nicht kennt, ist mein erster Impuls oft natürlich irgendwie eine allgemeine Internetsuche. Manchmal trifft man auch auf Websites, wo man nicht genau weiß, sind die jetzt irgendwie aktuell oder nicht oder wie auch immer. Wikipedia ist ein guter Anlaufpunkt, aber vielleicht kann es sich auch lohnen, wenn da ungefähr, sagen wir mal, 6000 tatsächliche Organisationen drinstehen, vielleicht einmal da nachzuschauen, wie wollen die denn selber auftreten? Was ist denn in deren eigenen Worten ihr Interesse, kann durchaus auch hilfreich sein. Noch ein viel größerer Textblock, ich meine, irgendwo müssen ja die 50 DIN A4 Seiten für so einen Eintrag herkommen. Wir haben jetzt gerade relativ viele Zahlen, so einen oberflächlichen Überblick gesehen. Die Frage jetzt ist, was ist das eigentlich Interessante, was da drin steckt, sind die Stellungnahmen. Ich habe gesagt, es gibt keine Termine, es gibt keine Verabredung, es gibt nicht, wer hat wen wann getroffen, aber man muss dort eben Stellungnahmen, also Interessensbekundungen zu irgendwelchen Themen, die man an Bundestagsabgeordnete schickt, muss man da hochladen, als PDF. Das ist schön, ich weiß nicht, wie es euch geht bei dem Begriff PDF, ich zucke da meistens so ein bisschen zusammen, vor allem, wenn ich weiß, es geht jetzt um Interessens- und Lobby-Dinge, weil das ist dann ja schön gemacht. Das hat dann eine Designagentur gelayoutet, das sind dann irgendwie 5 Unterspalten und hier noch eine Infobox und dann noch eine Grafik. Und da denke ich schon so, ah ja, okay, mal gucken, was ich damit jetzt anfangen kann. Bei dieser Sache ist es jetzt aber so, und das steht auch genauso drin in dem ersten Bericht der registerführenden Stelle, den sie jetzt in diesem Jahr im März vorgelegt haben, dass die sich dachten, ja, wir brauchen den Text, wir möchten den gerne, also gesetzliche Anforderung ist, wir müssen den maschinenlesbar zur Verfügung stellen. In Zeiten, wo KI sehr gehypt wird und das große Versprechungen mit sich bringen, könnte man natürlich denken, ah, das wird bestimmt irgendwie alles über Optical Character Recognition gemacht, also die lesen das halt irgendwie aus. Turns out, nee. Im Bericht steht genau das Gegenteil drin. Und zwar, Ursprünglich war es das Ziel, oh sorry, das habe ich nicht in Anführungszeichen gesetzt, das ist ein komplettes Zitat aus dem Bericht, der unten verlinkt ist, Seite 19, folgende. Ursprünglich war es das Ziel, den maschinenlesbaren Textinhalt tatsächlich zu OCRen, also maschinell auszulesen von den Zeichen. Sie haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es fehleranfällig ist und dass sie eigentlich nicht in der Verantwortung dafür sind, für diese Fehler am Ende gerade stehen zu müssen. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, die Interessenvertreterinnen und Vertreter zu bitten, das oder aufzufordern oder zu zwingen, das Ganze tatsächlich als Text einmal in ein Formularfeld zu copy and pasten. Und sie schreiben auch dazu, ja klar, wird ein bisschen als aufwendig kritisiert, aber damit ist halt gewährleistet, dass der komplette Text, so wie er gemeint ist, einmal da drin steht. Das heißt also, auch der komplette Text, so wie er gemeint ist, fällt da wieder raus. Natürlich haben wir auch an dieser Stelle die Sache mit dem Urheberrecht. Ist hier, finde ich, aber relativ praktikabel aus Nutzendensicht gelöst. Und zwar, wenn ich ein PDF runterladen möchte, dann kommt diese Ansicht. Da steht einmal akzeptieren und Dokument herunterladen. Das kann ich machen und dann kommt es auch, das ist alles gar kein Problem. Und maschinell ist es so hinterlegt, dass da ein Cookie gesetzt wird. Das heißt, wenn man sich maschinell diese PDFs einmal runterladen möchte, dann guckt man halt nach dem Copyright Acknowledgement und kann dann auf True das setzen und dann kriegt man auch das PDF über einen einfachen Befehl in einer Kommandozeile oder beliebigen anderen Programmiersprache. Nur so für den Hinterkopf. Das heißt also, am Ende sieht das Ganze so aus. Wir haben einmal hier zum Beispiel eine Handreichung von der Bitkom, die, wie gesagt, haben ja viele regulatorische Projekte, die sie so begleiten. Da dachte ich, schaue ich mal in einen Eintrag rein. Das hier ist die Handreichung aus dem Oktober 2022, also die allererste, die dort drin steht, zum Thema 6G-Mobilfunkvisionen für die 2030er Jahre. Da meine ich schon, das ist halt genau das Ding hier mit Textblöcken und hier noch was eingerückt und dann noch was eingerückt. Und das Ganze ist dann einmal im maschinenlesbaren Text auf der rechten Seite. Auch da, wenn man sich das im genauen Detail anguckt, merkt man dann doch, dass da so manchmal Adressen oder Telefonnummern komisch drinstehen. Die Frage ist, je nachdem, was man damit vorhat, ist es aus meiner Sicht trotzdem verkraftbar und trotzdem haben wir alles vollständig maschinenlesbar. So, dazu noch ein Hinweis. Das steckt alles in den JSONs drin. Man muss aber so ein bisschen wissen, wie man da hinkommt. Und zwar, wenn man nach einer gezielten Stellungnahme, also nach einem so Schriftstück sucht, dann kommt man eigentlich nur auf dieses PDF. Falls es jemand anders findet, sagt gerne Bescheid. Da gibt es jetzt erstmal nicht so viel mehr zu holen. Was man dann aber wiederum machen kann, ist, man kann in das Suchfeld für die Registereinträge hier die Stellungnahmen-ID reinschreiben. Dann kommt man zu dem Registereintrag, also der Institution, die sich eingetragen hat. Und dann kann man hier auswählen, Standard ist PDF, per Dropdown, nee, ich möchte bitte ein JSON mit sämtlichen Detailprofilen haben. Das lädt man dann runter. Und dann hat man eben dieses JSON, wovon ich die ganze Zeit spreche, das ist dann quasi das eine große JSON für den Registereintrag. Und egal wie man sonst sucht, man kommt da sonst nicht so richtig hin. Die einzige andere Möglichkeit, die es noch gäbe, wäre, dass man das Gleiche nochmal macht über die Regelungsvorhaben, aber auch dann kommt man am Ende wieder über den Registereintrag. Das heißt, ja, die PDFs gibt es in maschinenlesbar im JSON, aber nein, nicht als Einzelformat, sondern nur im entsprechenden Eintrag von der Organisation. Genau. Was sonst noch spannend ist, es gibt sehr viele Informationen noch mit, wer ist eigentlich bei wem Mitglied, wer tritt eigentlich für wen dann ein, also wer beauftragt wen, welche Themen interessieren wen, also wie gesagt, auch da nochmal große Übersichten, nicht nur natürlich sprachlich, ich sage selbst, was ich machen möchte, sondern ich habe das Ganze auch nochmal schematisch, ob ich mich jetzt für Umwelt, Verkehr oder Gesundheit einsetze. So, deswegen erstmal ein kurzes Fazit nach diesem relativ schnellen und sehr oberflächlichen Ritt, aber wie gesagt, man kann auch sehr tief absteigen. Ich finde, das Lobbyregister ist super spannend, vielleicht nicht unbedingt für das, was man auf den ersten Moment denkt. Es gibt aber eben ein paar nette Nebeneffekte. Zum Beispiel finden sich dort auch alle URLs zu den Geschäftsberichten. Ist relativ komfortabel, falls man von allen Organisationen, die zum Beispiel im digitalen Bereich sich als Interessenvertretung einsetzen, mal die Geschäftsberichte durchlesen möchte, hat man eine nette URL-Liste. Da ist total klar, dieses Register alleine wird irgendwie unsere Welt nicht retten. Wir sehen immer wieder, es gibt Probleme, vor allem da, was dort eben nicht abgebildet wird. Es hat definitiv Lücken. Aber es ist vielleicht ein Anfang und ich glaube, alleine dadurch, dass es so viele technische Möglichkeiten gibt und trotzdem ein wahnsinnig komplexes JSON dahinter steckt, wo man erstmal wissen muss, wie man damit umgehen muss, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich nochmal damit zu beschäftigen. Könnten da technische Tools nochmal ein bisschen mehr Einblicke verschaffen? Könnte man da nochmal ein bisschen mehr rauslesen? Das ganze Ding wird nämlich 5 Jahre nach Inkrafttreten. Wir erinnern uns, 1.1.2022, also 2027, evaluiert. Und dann ist die Frage, wie es damit weitergeht. Ich glaube, gerade sieht es politisch eher angespannt aus in dieser Richtung. Ich glaube, da gibt es viele Interessen, dass gar nicht so viel transparent sein soll. Ich finde, umso wichtiger, dass möglichst viele reinschauen, weil jetzt nochmal bisschen beruflich gesprochen, ich als Journalistin kann ich 102.000 Seiten PDFs durchlesen und ich glaube, das können auch viele andere nicht. Das können vielleicht viele in ihren Einzelbereichen, aber auch ihr seid ja irgendwie alle Expertinnen und Experten in bestimmten Themenbereichen und findet vielleicht nochmal andere Formulierungen oder andere Übernahmen oder vielleicht andere spannende Punkte oder auch positive Dinge. Ist ja jetzt nicht nur das große böse Unternehmen da drin stehen, sondern eben auch Vereine, die unsere Interessen vertreten. Und ich glaube, es lohnt sich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, vielleicht auch auf einer technischen Tool-Ebene. Vielen Dank, das war erstmal der schnelle Ritt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für, ich glaube, 1, 2 Fragen. Wer also da welche hat, sehr gerne auch das noch. Sehr gut, da kommt er. Es sind generell schon viele Wochenende draufgegangen. Ich glaube, da können noch viel mehr.
Weißt du, wie es mit sowohl Existenz als auch Maschinenlesbarkeit von sowas auf anderen Ebenen, EU- oder Landesebenen aussieht?
Nur sehr eingeschränkt. Also ich weiß, dass es auf EU-Ebene auf jeden Fall nochmal ganz andere Möglichkeiten gibt. Da sind wirklich sowas wie Treffen dokumentiert. Da habe ich es mir ehrlich gesagt nicht technisch genauer angeschaut, sondern habe das nur so im Kopf, weil ich weiß, wie die Webseiten dazu aussehen. Und auf Landesebene bin ich auch leider echt schlecht informiert, aber
danke.
Auf jeden Fall nicht maschinenlesbar in dem Umfang.
Also dann ist eigentlich schon klar, dass du eine Antwort auf meine Frage nicht weißt, aber mich interessiert das Ganze auch noch für eine Kommunalebene. Und damit habe ich mich auch beschäftigt, aber die juristischen Voraussetzungen sind anders. Also ich halte gleich den Folgevortrag und da komme ich nebenbei nämlich auch drauf. Also so ein Ansinnen, wenigstens ein wenig Informationen überhaupt im Internet zu veröffentlichen, werden da auch wütend abgelehnt. Wir wissen aber, gerade auf Kommunalebene gibt es jede Menge Lobbyismus. Und zwar auch sehr ehrbaren, das sind Vereine oder auch der NABU oder solche Leute. Und es sind aber auch Lobbyisten, die man nicht sieht, die in den Hinterzimmern agieren. Und ich weiß nicht, du bist ja Journalistin, ob du da einmal Lust hast, dir irgendwann mal Gedanken dazu zu machen.
Ja, das sind immer so die zwei Sachen, die dann parallel laufen. So mein privates Interesse an, oh, was können wir als Zivilgesellschaft auch irgendwie davon lernen, was natürlich noch sehr stark irgendwie von viel Open Data Arbeit beeinflusst ist und dann eben das als Journalistin. Also da kann ich sagen, da habe ich ziemlich sicher nicht so die Zeit dafür, weil ich mich da auch mit ganz anderen Sachen mittlerweile beschäftige. Aber ich denke, sonst ist es bestimmt eine spannende Frage. Ich wüsste ehrlich gesagt von nichts und ich glaube, das ist auch relativ schwer durchzusetzen. Falls es Gegenbeispiele gibt, dann kenne ich sie nicht, aber es auch gibt's nicht. Okay. Ja, also wie gesagt, es gibt an allen Ecken und Enden erstmal erstmal Lücken. Ich finde es halt spannend zu gucken, okay, was könnte dann funktionieren und was könnte uns auch tatsächlich helfen, weil wie gesagt, auch da ist ein Interesse der Bundestagsverwaltung zum Beispiel relativ hoch. Und ich glaube auch, das Interesse von Einzelpersonen anderswo ist relativ hoch, aber alleine sowas zu entwickeln und zu verstehen, was braucht man eigentlich und wie kann man das umsetzen, kann ja nicht schaden. Also nee, weiß ich leider nicht. Gibt es noch mehr Fragen? Dann vielen Dank und hab noch einen schönen Tag.